Natürlich ist es eine Überforderung für mich. Andererseits muss ich auch sagen, dass mir der Griff zu Überforderungen eigentlich eh sehr liegt.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Heute geht es um Grufttheater Weissagung. Mein Name ist Christina Alexandridis und bei mir zu Gast ist der Regisseur der Produktion, Joachim Gottfried Goller. Herzlich willkommen.
Hallo.
Du bist 1992, darf man in dem Alter ja noch sagen, 1992 in Südtirol geboren und laut deiner Homepage war deine Kindheit auf dem elterlichen Bauernhof vor allem von autodidaktischem Krippenbau, Weihrauch, MTV und FIFA geprägt. Mit 13 warst du bei einer Kindercastingshow im Fernsehen, um das schlechte Wetter zu besingen. Ich habe mir das angeschaut, kann man auch auf deiner Homepage sich reinziehen.
Genau.
Es lohnt sich. Nach vielen Kellerprojekten und einer Zeit als Vertretungslehrer hattest du dann mit 22 endlich den Mut, die Berge ohne Geld zu verlassen, um in der teuersten Stadt Deutschlands, sprich München, Regisseur zu werden. Dort wartete, und ich zitiere weiterhin deine Homepage, viel Passivrauchen auf Probebühnen auf dich, denn du warst fester Regieassistent am Münchner Volkstheater und hast außerdem den hauseigenen Jugendclub geleitet. Seit 2018 studierst du nun Regie an der Universität Mozarteum Salzburg, beziehungsweise bist du da jetzt fertig oder noch nicht oder ja oder...
Sagen wir so, der schriftliche Teil fehlt noch.
Oh!
Nein, also es fehlt eigentlich nur noch die schriftliche Abschlussarbeit und die wird aber quasi in wenigen Wochen abgegeben und dann bin ich tatsächlich komplett fertig.
Was muss man da eine schriftliche Arbeit abliefern?
Es gibt wie in den meisten Diplom- und Masterstudien quasi eine Abschlussarbeit, die man schriftlich noch absolvieren muss. Also es reicht quasi nicht nur die Abschlussinszenierung, die ich ja schon in der Tat gemacht habe, sondern man muss auch quasi schriftlich noch was vorlegen, damit einem quasi der Abschluss gegeben werden darf, kann, muss. Und an dieser Arbeit arbeite ich gerade noch.
Und was ist das, ein Inszenierungskonzept oder eine Analyse oder was muss man da machen?
Naja, dadurch, dass wir quasi ein künstlerischer Studiengang sind, sind wir da in der Auslegung einigermaßen offen. Also es wird quasi nicht von uns erwartet, dass wir eine eindeutig wissenschaftliche Arbeit quasi schreiben, weil das ja auch eigentlich nicht Inhalt unseres Studiums ist. Ist eigentlich für uns relativ frei zu wählen, ob wir quasi nochmal eine Art Aufarbeitung der Abschlussarbeit machen oder ob wir uns zu einem Thema, das uns irgendwie im Studium begegnet ist, uns nochmal eigentlich vertiefend damit beschäftigen wollen. Genau, und ich werde tatsächlich eher Letzteres machen.
Okay, aber welches Thema verrätst du uns nicht?
Ah, es wird um Theater und Krankheit gehen.
Ah, okay, also genau. Sonst könnten wir es demnächst auf der Homepage wahrscheinlich,
besichtigen.
Also gut, also das Studium ist quasi eigentlich fertig, sagen wir.
Genau.
Ja, und du hast auch seitdem mehrfach nicht nur in Südtirol, nämlich an den Vereinigten Bühnen Bozen, der Dekadenz Brixen und dem Altstadttheater in Meran inszeniert und nun also endlich Nordtirol, ja, und das Tiroler Landestheater. Die Produktion hat nicht nur einen ungewöhnlichen Titel, Grufttheater Weissagung, sie ist auch durchaus ungewöhnlich, denn an diesem Abend kommen zwei sehr unterschiedlicher österreichischer Literaten zur Aufführung. Grufttheater von Otto Grünmandl und Weissagung von Peter Handke. Grufttheater ist der erste Teil des Stückes Die Witwe von Ephesus von Otto Grünmandl und erlebt hier bei uns seine Uraufführung. Es treten auf Karner und Trampel bzw. Madame. Karner hat eine durchschlagende Idee, die nicht nur das Theater an sich, sondern auch seine eigenen Finanzen revolutionieren soll. Das Grufttheater. Mit wenigen Handgriffen aufgebaut, bietet es mit seinen Vorhängen und Grüften unendliche Möglichkeiten theatraler Vielfalt. Die Zukunft erscheint Karner in rosigem Licht, er preist sein Theater an und würde ihn nicht Frau Trampel immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen, wäre das wahrscheinlich sein Durchbruch. Der Haller Otto Grünmandl hat mit seinen Arbeiten für Film, Rundfunk und Theater sowie vor allem mit seinen absurd-komischen Kabarettprogrammen Geschichte geschrieben. Wie lustig oder wie absurd böse seine Texte sind, darüber können wir uns gleich noch unterhalten. Im zweiten Teil des Abends kommt Peter Handkes äußerst selten gespieltes, kurzes, allererstes Theaterstück aus dem Jahre 1964 zur Aufführung. Weissagung. Weissagung ist, wie Handkes erster großer Theatererfolg Publikumsbeschimpfung, ein Sprechstück ohne Handlung, ohne Szenenbilder und ohne Requisiten. Laut dem Autor, nach den Klangelementen der Beatmusik gebaut, hat es die Sprache selbst zum Inhalt. Der Text besteht aus lauter Tautologien, also der inhaltlichen Wiederholung eines Wortes und somit einer Aussage, die immer wahr ist, unabhängig vom Wahrheitswert der zugrunde liegenden Bestandteile. Wie zum Beispiel, die Fliegen werden sterben wie die Fliegen. Oder im Theater werdet ihr euch vorkommen wie im Theater. Die Spielerinnen tragen in Weissagung keine Rollennamen, sondern sind einfach mit A, B, C, D sozusagen durchnummeriert. Ja, lieber Joachim, zwei zwar kurze, aber letztendlich hochkomplizierte Texte, die sich nicht sofort erschließen und auch keine theatrale Umsetzung sozusagen vorgeben oder bereits in sich tragen. Ist das nicht eine Überforderung für einen so jungen Regisseur?
Tolle Frage. Natürlich ist es eine Überforderung für mich. Andererseits muss ich auch sagen, dass mir der Griff zu Überforderungen eigentlich eh sehr liegt, habe ich das Gefühl. Das habe ich irgendwie in den letzten Jahren schon immer wieder gemacht, mich an Dinge angenähert, die scheinbar unmöglich scheinen. Und das macht mir auch eigentlich, glaube ich, sehr viel Spaß, gerade danach auch zu suchen. Und vor allem auch bei diesen, wenn man diese zwei Puzzleteile mit dem Gruftheater und der Weissagung hat, wo ich wirklich jetzt, ich hatte ja auch durch Covid verschuldete Verschiebungen irgendwie Zeit, das immer wieder auseinander zu dröseln und nochmal zu überlegen, wo geht das eigentlich ineinander und wo kann das auch irgendwie eine szenische Umsetzung finden, die vielleicht auch gerade sich aufeinander bezieht, weil was ja auch total wichtig ist, dass diese beiden Texte ja auch so stabil sind in ihrer Sprache und auch in ihrer Zusammensetzung, dass man auch sagen muss, die funktionieren ja voneinander getrennt, einfach einwandfrei. Und das ist ja auch total spannend, dann auch zu suchen, wo eben nicht, wie es gerade, glaube ich, in der theatralen Praxis sehr häufig der Fall ist, wo man Dinge vermischt, sondern auch, was passiert in einem Nacheinander. Also wir haben hier diesen Grünmantel, der so selbstständig ist, und wir haben diesen Handke, der so selbstständig ist. Und was können die auch nacheinander? Und das ist irgendwie ein Prozess, der natürlich irgendwie unmöglich scheint und sich auch irgendwie in einer Unmöglichkeit seit Wochen im Probenprozess weiter dividiert, aber was auch unmöglich viel Spaß macht, da dann auch irgendwie zu suchen, wo setzt sich dann aber sowas trotzdem wie ein gemeinsames Verständnis für das, was da gerade irgendwie verhandelt wird, bei uns allen ein, was vielleicht auch gar nicht immer benannt werden kann, aber wo man irgendwie weiß, wo das gerade hinführt, gedanklich, atmosphärisch.
Also du hast dich dieser Herausforderung auf jeden Fall mit Lust gestellt. So vermittelst du das auch auf den Proben. Vielleicht gehen wir erstmal noch ein bisschen auf den ersten Teil des Abends ein. Otto Grünmantel, war dir ein Begriff, bevor du dich mit dem Grufftheater auseinandergesetzt hast?
Ich kann mich noch ganz genau an den Moment erinnern, wo ich diesen Namen das erste Mal in einer Mail gelesen habe und dachte, nie gehört. Und dann habe ich mich tatsächlich einfach ein bisschen damit auseinandergesetzt und irgendwie mehr gelesen. Und dann kam ich irgendwann natürlich zu den Clips auf YouTube, wo ich dann irgendwann so war, klar. Aber es war auch so ein bisschen irritierend, weil natürlich der Grünmantel, den ich aus Fernsehen oder aus YouTube oder aus Clips irgendwie einfach kannte, gar nicht so viel für mich zu tun hatte im ersten Moment mit diesem Text. Und das kam erst irgendwie nach und nach, wo ich irgendwie merke, wo ich ganz klar sagen kann, den Grünmantel kannte ich nicht. Also den kannte ich ganz klar nicht, aber ich kannte Grünmantel an sich.
So. Also ihn als Darsteller, aber ja. So als Autor wahrscheinlich eher weniger.
Also vor allem auch als Autor in dieser doch auch experimentellen Theaterform, wie sie da irgendwie auf mich getroffen ist. So.
Genau, die Hauptfigur eben im Grufftheater heißt Karna, und Karna bezeichnet zum einen ein Beinhaus, also sozusagen die Knochensammelstelle auf einem Friedhof, und zum anderen bedeutet der Begriff Karna, der den Karren zieht, und wird auch als Bezeichnung für die Volksgruppe der Jenische, ein fahrendes Volk, verwendet. Wie wichtig bzw. hilfreich waren für dich in der Auseinandersetzung mit dem Text jetzt solche Hintergrundinformationen?
im ersten Moment eigentlich relativ unwichtig, weil ich mich auf diesen Vorgang des Theaterbauens quasi konzentriert habe. Aber als die Proben natürlich angefangen haben und wo man dann natürlich auch Zeit hat, mit anderen Menschen gemeinsam Textstellen oder auch nochmal Gedanken oder irgendwie Setzungen auch nochmal zu zerpflücken, wurde das dann alles schon sehr, sehr wichtig. Also, oder das ist auch total üblich, dass dann irgendwie alles sehr existenziell wird. Jedes Komma, jeder Punkt irgendwie, alles muss ganz genau untersucht werden. Und das war dann schon auch irgendwie die Reise, die wir gemeinsam machen wollten. Was kann das alles heißen und was bedeutet das auch irgendwie in einem produktiven Sinne für das, was da gerade ausgesprochen wird? Weil natürlich war Otto Grünmandl mit der Mehrdeutigkeit dieses Begriffes auch konfrontiert. Und wo wird das für uns auch quasi in einer szenischen Setzung zu einem produktiven Schritt und auch nicht unbedingt zu einem Hindernis? Das war, glaube ich, das für mich, wo ich dann irgendwie gesehen habe, wo es für mich relevant wird. Und da hat natürlich auch eine Frage nach Zugehörigkeit, eine Frage nach Wanderschaft, eine Frage nach, wer bin ich in Tirol, wirft da natürlich sehr viele Fragen auf, die wirklich auch produktiv waren dann im Endeffekt, die sich auch, glaube ich, da auch Otto Grünmandl vielleicht auch manche bewusster, manche unbewusster gestellt hat.
Bei uns wird ja die Figur des Kana von 3 Spielerinnen verkörpert. Wie kann man sich das vorstellen und warum wird es von 3 Spielerinnen verkörpert?
Naja, einerseits hängt es natürlich zusammen mit einer Grundsetzung, die wir ja relativ früh in der Konzeption irgendwie gesetzt haben, dass es 4 Spielerinnen auf der Bühne geben wird, zusammen. Und andererseits war es für mich eigentlich von Anfang an so, dass ich den Impuls hatte, immer bei diesem Karner, dass ich das Gefühl hatte, dieser Typ, der verliert sich irgendwie ständig in dem, was er da macht. Und deshalb fand ich das eigentlich ganz interessant, diese Figur zu vervielfältigen. Also zu sagen, wie ist es eigentlich, und es gibt ja wirklich auch diesen Vorhang im Stück, der irgendwie so eine wichtige Rolle spielt, wie ist es eigentlich, wenn ich mich eigentlich in meinem eigenen irgendwie verhedder und auch mit mir selber dann irgendwie kommuniziere? Oder wie ist es auch der Vorgang im Theater, was ich vor allem irgendwie interessant finde, darüber haben wir uns erst vor ein paar Tagen auf der Probe unterhalten. Einerseits hat man ja irgendwie im Theater immer dieses Bedürfnis, auf die Bühne zu gehen und auf die Bühne zu gehen und auf die Bühne zu gehen und gleichzeitig irgendwie ständig zu zweifeln. Also einerseits will man ständig an die Rampe und gleichzeitig will man sich immer hinter den anderen Kollegen verstecken und vielleicht noch eine dritte Figur kommt gar nicht erst raus hinter der Bühne. Und das finde ich eigentlich bei dieser auch sehr vielsprechenden, auch sehr ausladend sprechenden Figur Karna total interessant, also unterschiedliche Facetten da zu zeigen. Also nicht nur den Starken, sondern auch den Zweifelnden oder auch quasi der, der den anderen wieder abholt, wenn er zweifelt. Und das ist natürlich durch 3 Personen auf der Bühne, die eine selbe Figur spielen, einfach möglich, sowas irgendwie zu zeigen und auch gleichzeitig einfach sowas wie eine Kontrolle über das Publikum zu kriegen, ist auch natürlich ganz spannend, weil es fällt natürlich zu dritt viel, viel leichter als alleine, weil dieser Karner will ja auch was verkaufen und er will ja auch quasi das Publikum in seinen Bann ziehen und quasi zu dritt entgehen einem viel, viel weniger Leute als aus einer Person allein. Und das, genau, das merken wir erst gerade jetzt so im Prozess, welches Potenzial das eigentlich birgt, so im direkten Kontakt mit dem Publikum zu bleiben als Figur.
Jetzt ist ja eben Otto Grünmandl vor allem als Kabarettist bekannt. Das heißt, irgendeine Form von Komik ist da immer mit dabei. Wie komisch ist jetzt dieser Text eigentlich für dich? Ist er überhaupt komisch? Wie würdest du den Charakter dieses Textes bezeichnen?
Ich finde ihn sehr, sehr komisch. Und trotzdem, für das, dass ich ihn so komisch finde, finde ich es eigentlich schräg, wie selten ich laut lache. Und da bin ich jetzt aber vor einigen Tagen auf einen Text gestoßen, den ja du, Christina, mir gegeben hast, wo drin stand, dass quasi, also wo Grünmandl irgendwie beschreibt, eigentlich will er das Lachen, also eigentlich will er so komisch sein, dass das Lachen gar keinen Platz kriegt. Und so, genau so geht es mir, weil ich bin irgendwie sehr dran und ich schaffe das auch alles irgendwie sehr zu dekodieren und das unterhält mich wahnsinnig, was da passiert. Oder das hatte ich auch von Anfang an bei dem Text irgendwie immer das Gefühl. Der ist extrem unterhaltend. Und trotzdem macht Grünmandl bewusst ja so viele Hintertüren auf, dass dieses Lachen auch gar nicht so richtig raus kann. Weil man auch gar nicht so weiß, ob das nur gerade lustig ist. Oder gerade, glaube ich, darin liegt ja auch eine Qualität von Kabarett, dass man irgendwie sagt, da geht es ja nicht nur um den puren Spaß, sondern da liegt noch vieles, vieles dahinter. Und das schafft er wahnsinnig gut. Und das finde ich eine sehr, sehr spezielle Form von Humor, die auch vielleicht im ersten Moment, wenn man sagt, ist das Komik? Nein, vielleicht. Aber ich könnte niemals sagen nein, weil es ist komisch, nur sehr eigen komisch.
Kommen wir zu Handke, also was ganz was anderes. Es gab eine Ausstellung im Österreichischen Theatermuseum in Wien mit dem Titel Die Arbeit des Zuschauers, Peter Handke und das Theater. Wie sehr müssen die Zuseherinnen bei deiner Inszenierung arbeiten?
Total interessante Frage, sehr interessante Frage. An sich fällt es mir total schwer, den Zuschauer mit einer Aufgabe zu betrauen, weil ich immer das Gefühl habe, es sollte immer die Möglichkeit geben, im Theater auch zu sagen, nein, das möchte ich irgendwie nicht. Aber ich glaube, dass dieser Abend ohne Zuwendung vom Publikum gar nicht möglich wird. Und das ist eigentlich, glaube ich, was sehr, sehr Schönes, weil ich glaube, dass auch das, was die Spieler oder Spielerinnen vielleicht explizit bei der Weissagung, aber eigentlich, glaube ich, lässt sich das auf beide Stücke irgendwie oder auf den ganzen Abend irgendwie ziehen, brauchen diese SpielerInnen, die da auf der Bühne stehen, ganz klar eine Resonanz. Und ich glaube auch, dass sich diese Texte und vor allem auch der Handke-Text sehr stark über das auflädt, was in dem Moment als Reaktion vom Publikum zurückkommt. Und ich glaube, dass es da, also ich glaube, das Publikum muss sich nicht scheuen, dass sie irgendwie dazu gebeten sind, ständig zu applaudieren, im Gegenteil, sondern da geht es, glaube ich, um eine gemeinsame Konzentrationssache, die auch nicht erzwungen werden kann, die sich, glaube ich, ergänzen muss in diesem Moment von der Zuschauer und die Spielenden auf der Bühne. Ich glaube, wenn Offenheit Arbeit bedeutet, dann müssen vielleicht die Zuschauer schon arbeiten. Aber im Grunde, glaube ich, ist das Einzige, was wir von diesem Abend von allen brauchen, ist, glaube ich, die Offenheit, da zu sitzen und auch einfach auf das zuzugehen, was da einfach kommt. So.
Ja, vielleicht jetzt ein bisschen gemein, wenn ich das jetzt nachschiebe, aber woher dieses Zitat kommt, nachdem diese Ausstellung benannt wurde. Das Zitat ist aus einem Aufsatz des Autors aus dem Jahre 1969 und beschreibt einen durch Kunst initiierten politischen Emanzipationsakt, also laut Handke. Und dessen Ziel ist es, Wahrnehmung und Reflexion zu schärfen und ohne Vorgabe eines starren Weltbilds eine neue Sichtweise auf die Welt zu ermöglichen. Ich fand das eigentlich eine ganz schöne Umschreibung. Und also mir persönlich geht es jetzt gerade bei dem Handgeteil, also bei der Weissagung, also Weissagung auch dieser Titel natürlich.
Ja.
Aber eigentlich wollen wir ja vermeiden, immer über Corona zu reden. Aber für mich hat es wirklich unglaublich viel mit unserer jetzigen Situation zu tun. Wenn ich da drin sitze und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange dieser Teil geht, 20 Minuten, eine halbe Stunde, ich weiß es nicht.
Ja.
Mir immer wieder sozusagen sagen zu lassen, was ist.
Ja.
Und ich finde das ganz toll. Also mir bringt es total viel. Und natürlich, ich finde auch als Zuschauer muss man, oder ist, man hat selber ja am meisten davon, wenn man in irgendeiner Form mitarbeitet, eben wie du sagst, offen ist, sich auf Dinge einzulassen, die man vielleicht so, wenn man jetzt zu Hause geblieben wäre, nicht drüber nachgedacht hätte.
Also ja.
Insofern finde ich das eigentlich sehr schön.
Ja, ich finde es total spannend, weil du das sagst, weil es war ja auch eine sehr interessante Phase, als wir angefangen haben zu proben, weil ja quasi mit unserem Probenstart in Österreich der vierte Lockdown angefangen hat und auch diese Beschäftigung mit diesem Text hatte fast schon was irgendwie Meditatives für uns alle, also ohne, dass wir irgendwie in irgendeine Form von Esoterik irgendwie, glaube ich, Neigungen haben oder auch die auf der Probe irgendwie, weil dadurch auch der Text zu fordernd, zu konzentriert, zu genau, zu mathematisch irgendwie ist. Aber es hatte was extrem Meditatives in dieser Stille, die da plötzlich irgendwie wieder da war, diesen Text auch immer wieder und immer wieder und immer wieder zu sagen und zu hören. Und das fand ich sehr, sehr aufregend, weil sich auch diese ständige Wiederholung dann auch transferieren schafft von einem vielleicht im ersten Moment manchmal pessimistischen Perspektive, die sich da aufmacht und dann in eine sehr hoffnungsvolle Perspektive wieder wendet und dann aber auch in eine sehr gleichgültige wiederkommt. Und das ist irgendwie sehr schön, so dem irgendwie sich für diese Veränderungen, die sich da auch einstellt, irgendwie Zeit zu nehmen. Und eben, im Grunde ist es ja auch nicht so viel Zeit. Es sind diese 20 Minuten, die dieser Text im Grunde dauert.
Also ich finde auch, es hat was Religiöses irgendwie.
Es hat was Religiöses. Ja, total. Ja,
wie so eine Messe, die da gelesen wird, ja. Wo mir gesagt wird, Leute, was kommt, das kommt.
Kommt, ja.
Und irgendwie finde ich das, irgendwie finde ich es tröstend.
Also ja,
ich,
ja, ja,
das
sehr.
Jetzt jeder anders. Absolut. Aber für mich, ehrlich gesagt, das hätte ich auch ehrlich gesagt, also vorher nicht erwartet, ich kannte ja den Text vom Lesen und habe gedacht, mal schauen, was ihr daraus macht. Aber dass das so eine Sogwirkung entfaltet, sicherlich auch eurer Arbeit natürlich geschuldet, aber das hätte ich dem Text jetzt fast so nicht zugetraut.
Ja,
das ist schon schön. Vielleicht noch, weil wir ja gesagt haben, es ist ein Abend mit zwei extrem unterschiedlichen Texten. Hast du versucht, diesem Abend eine Einheit zu geben oder war das gar nicht Ziel?
Ich habe mich am Anfang natürlich extrem darauf versteift, weil man natürlich irgendwie als Regieposition oder ich komme schon als Regieposition gerne und versuche erstmal irgendwie eine Sache von Stimmigkeit, Grundanliegen, Grundthese irgendwie aufzubauen für einen Abend und merke dann aber eigentlich, das passiert mir häufiger auch in Prozessen, merke dann eigentlich, nee, darum geht's gar nicht. Was ich manchmal einfach durch ein Nacheinander viel mehr einstellen kann. Also so, ich weiß auch, ich habe ganz oft irgendwie beim Proben irgendwie dieses eigentlich albernes Bild fast schon aufgerufen von einem mehrgängigen Menü. Also da überlegt man ja auch nicht irgendwie ständig so, der Kürbis muss irgendwie am Anfang, wenn er am Anfang ist, muss der am Ende irgendwie auch wieder vorkommen. Aber irgendwie so ein gutes Essen, was nacheinander irgendwie kommt, das kann im Nacheinander auch eine Gesamtatmosphäre schaffen. Wenn ich auch nicht mehr schaffe, alles irgendwie miteinander verwoben war. Und so ist ein Tag ja auch, wo ich irgendwie sage, dass irgendwie, was ich am Morgen mache, vermischt sich dann mit dem, was ich mittags gemacht habe, auch wenn es unterschiedliche Dinge waren. Und am Schluss kommt da irgendwie ein Tag raus. Und so, glaube ich, habe ich auch diesen Abend dann irgendwie auch angenommen und habe auch gesagt, ich habe da diese zwei unterschiedlichen Texte und da kommt noch was dazu. Und aus diesem Ganzen, aus diesen Eindrücken, die sich da bauen, die manchmal aufeinander aufbauen und manchmal eben auch nicht aufeinander aufbauen, sondern auch irgendwie vielleicht eine Assoziation wieder in eine andere Richtung irgendwie anbieten, kommt am Schluss ein Gesamteindruck raus. Und mit dem bin ich dann auch irgendwie erstmal beschäftigt. Auch ich auch immer noch als mitmachende Person. So. Und das finde ich irgendwie, das finde ich auch irgendwie sehr interessant, so Theater zu begreifen, weil ich denke, Theater ist ja eins der wenigen Medien, wo ich alle Beteiligten in eine Verantwortung stelle, wo ich auch irgendwie sagen kann, hier kann ich mehrere Dinge nacheinander machen, weil wir alle in der Verabredung da sind, dass wir uns einfach getroffen haben. Und es ist nicht so leicht, da erstmal wegzugehen, so, weil wenn irgendwie Werbung kommt sonst oder sowas, dann schalte ich mal schnell weg oder so. Oder ich mache mal auf Stopp oder so. Aber da habe ich wirklich die Möglichkeit, nacheinander, eben auch schon wieder fast religiös, nacheinander Dinge zu machen, die dann am Schluss durch diese unterschiedlichen Dinge, die passiert sind, einen Gesamteindruck geben. Und worauf ich mich schon trotzdem auch konzentriert habe, ist natürlich, ich habe schon sowas wie Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Texten einfach gesucht, die einfach irgendwie thematisch sich aufladen in dem Moment, wo diese Texte zueinander kommen. Da findet man automatisch atmosphärisch in dem einen was man im anderen auch findet. Und andererseits kommen die Texte natürlich auch beide irgendwie aus einer Zeit, die für sich spricht. Also wo man irgendwie sagt, die beziehen sich schon auch ganz klar auf eine Zeit, die sich auf was Vergangenes bezieht. Und zwar irgendwie auf das größt Vergangene, was irgendwie im 20. Jahrhundert passiert ist. So, und auch wenn das in beiden Texten nicht ganz bewusst drin steht, ist das einfach für mich als Person, die jetzt irgendwie im 21. Jahrhundert vor allem irgendwie macht und tut, spürbar, dass da noch was nachwirkt.
Ja, die Besetzung des Abends besteht aus lauter TirolerInnen. Das war allerdings jetzt nicht das Kriterium für mich, das so zu besetzen. Das sind jetzt keine Dialektstücke. Mhm. Trotzdem die Frage natürlich, du bist ja nun auch aus Tirol, aus Südtirol. Ist das für dich ein anderes Arbeiten, wenn du mit lauter Landsmännern und Frauen zusammenarbeitest?
Eigentlich nicht. Also eigentlich überhaupt nicht, weil ich auch tatsächlich auch in Endproben, wo nicht alle Menschen Tirolerisch hören und verstehen und irgendwann immer nur noch auf Südtirolerisch rede, weil wenn es schnell gehen muss, dann ist bei mir eh das Erste immer so Dialekt, Dialekt, Dialekt. Und ich merke es auch eigentlich gar nicht bei den Proben. Ein Potenzial, was es natürlich birgt, ist, dass ich mich jetzt so ein bisschen mehr traue, das manchmal mit auch auf die Bühne zu nehmen, diese sprachliche Komponente, weil ich auch oft das Gefühl habe, dass wir Personen mit Dialektalfärbung manchmal irgendwie im Theater denken, wir wollen ja nicht sofort wieder ins Volkstheater, Volksbühnen in den Dörfern irgendwie abrutschen. Und das finde ich manchmal sehr, sehr schade. Und da sehe ich gerade irgendwie ein Potenzial, das irgendwie mitzunehmen. Aber an sich ist die Arbeit nicht eine andere.
Hätte ja sein können, weil das ja manchmal vielleicht gemeinsame Erfahrungen irgendwie teilt, die man halt mit anderen Kolleginnen oder Kollegen eben nicht so teilt. Und dass man eben eine gemeinsame Sprache, jetzt meine ich jetzt nicht nur abgesehen vom Dialekt, eine gemeinsame Sprache hat, die es einem dann erleichtert, bestimmte Dinge gleich zu empfinden.
Auf Dinge zuzugreifen. Mhm. Ja, das vielleicht stimmt schon, was natürlich, glaube ich, irgendwie in einem Stück, wo man sich irgendwie, glaube ich, nochmal mehr explizit mit der Umgebung auseinandersetzen würde, da, glaube ich, wäre es vielleicht nochmal stärker spürbar. Was man schon beim gesamten Team merkt, es ist eine sehr eigene Form der Auseinandersetzung mit Sprache da, die natürlich anders wäre, glaube ich, wenn da eine Person da wäre, weil wir natürlich auch, sage ich, im Grünmantel immer auch eine dialektale Melodik suchen oder die auch glauben, manchmal rauszuhören.
Und ich glaube, bei Herrn Gabel das auch zu hören, oder?
Inzwischen nicht nur bei Herrn Gabel, hat sich inzwischen schon ausgeweitet.
Gut, ich bin gespannt auf die nächste
Probe. Das hat sich so ausgeweitet, weil wir schon auch gemerkt haben, das braucht auch Mut, dass man erstmal auf der Bühne auch irgendwie sagt, ich lasse jetzt diese Färbung zu. Und was passiert? Was kann diese Färbung auch so? Und da kommt es dann eben, dass das von einem Kollegen auf die zweite Kollegin, auf den dritten Kollegen ausschweift. Und natürlich merkt man schon, wenn ein Probenraum voller TirolerInnen irgendwie ist, weil sich natürlich auch die Themen verschieben. Also man redet über andere Dinge. So, vor allem auch muss man auch dazu sagen, wenn natürlich zwei Südtiroler innen zusammenkommen, die sich gerade nicht in Südtirol befinden, ist es auch nochmal was Eigenes, genau.
Ja, vielleicht zum Abschluss, hast du einen Lieblingssatz an diesem Abend oder eine Lieblingsszene, ein Lieblingsdetail, wo du sagst, darauf freue ich mich bei jeder Probe?
Im Grunde schon auf den gesamten Rahmen. Aber ich muss schon sagen, es gibt einen Moment ganz am Schluss und ich glaube, deshalb benenne ich den gar nicht so richtig, an dem wir alle gemeinsam dasselbe im selben Moment sehen. So, mit eingeschlossen, alle im Raum. Den ich sehr schön finde, weil er was sehr, sehr Ruhiges und was sehr, sehr Stilles kriegt. Und das gefällt mir sehr gut.
Okay, wir sind gespannt. Ich hoffe ja, dass alle Zuhörerinnen sich das jetzt anschauen und dann schauen, absolut. Was ist dieser Moment?
Was ist dieser Moment? Genau. Da muss ja ein bisschen Spannung noch.
Ja. Also ich hab viele Momente, die ich sehr mag, absolut. Und auch von den Texten, wo es euch gelungen ist, auch mir diese Texte, sage ich jetzt mal, näher zu bringen. Ja, weil gut. Auch als Dramaturgin, dann liest man das und ja, Gott sei Dank bin ich nicht die Regisseurin. Schauen wir mal, was sie daraus machen. Und das ist ja toll, wenn man dann doch längere Zeit hat, sich wirklich intensiv damit zu beschäftigen, was oft aus diesen Texten dann entsteht.
Voll. Es ist ja auch viele Texte oder viele Textstellen. Deshalb eben würde ich mich total schwer tun zu sagen, das ist jetzt die Textstelle, wo ich so sage, weil ich die immer mal wieder habe, aber die sich auch immer wieder wandeln, weil dann auch Dinge plötzlich bei einer Probe, dadurch, dass so viel an Sprache passiert, plötzlich was aufploppt, was 3 Wochen vorher nie zu hören war. Und dann ist es plötzlich so, jetzt verstehe ich's. Und 3 Tage später verstehe ich wieder was ganz anderes. Aber
Ja, also vielen Dank für dieses Gespräch. Nächste Woche hören Sie in unserer Podcast-Reihe ein Gespräch zur nächsten Schauspielproduktion in den Kammerspielen. The Who and the What von Ayat Akhtar. Ciao.
Ciao.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.